ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Bäume, ihr Affen der Wald.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Neuer Podcast, neuer Gast, neue Location. Wir sind in Köpenick in Berlin in einem wunderschönen Hotel. Steffi, das
ja,
ist das Hotel.
Am Schloss, mit schönem Blick aufs Schloss.
Auf das Köpenicker Schloss.
Genau.
Ja, wo früher der Hauptmann von Katte übrigens auch eingesperrt war, für die Geschichtsfreunde unter unseren Hörern.
Ja.
Der Freund von Friedrich dem Großen. Okay, und sie lacht schon. Steffi Heidrich ist stellvertretende Chefredakteurin der Super TV.
Und Jürgen Karnay ist der Mann mit der größten Moderationserfahrung in der Runde.
Ja, aber nur Erfahrung. Heißt noch lange nicht, dass irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt.
Genau.
Eine Moderatorin, die wir seit langem kennen, schätzen und verehren, die jetzt mittlerweile aber unter der Haube ist. Bevor wir darüber reden, Vicky Herrmann, Victoria Herrmann.
Ihr seid so süß. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für diesen leckeren Kaffee hier in diesem wunderbaren Hotel. Also wenn man hier sitzt und rausguckt, also neben euch beiden
ja.
zauberhaften Personen, es scheint die Sonne, blauer Himmel, ja. also wirklich ja. ein Kaisertag.
Absolut.
Und ja, danke für ja. die Einladung. Ich bin gern dabei und ja. freue mich sehr, diesen Tag mit euch zu starten in einem wunderbaren Podcast.
Und ich finde es jetzt interessant, dass ausgerechnet Jürgen, der mir immer predigt, wir fangen nicht mit Privatem an, wir gehen nicht so tief ins Privatleben, mit einer Hochzeit anfängt.
Ja, muss
das
man doch.
Das ist eine Steilvorlage.
In dem Fall muss man doch.
Soll genau. ich jetzt dazu was sagen?
Wir gratulieren dir erstmal ganz, ganz herzlich.
Genau.
Wir sind schon ein paar Tage her, aber ist doch sicherlich ein Höhepunkt auch in deinem Leben.
Oder? Ja, also süß ist ja, du bist jetzt unter der Haube. Wie viele Menschen mir das gesagt haben, jetzt bist du sicher. Ich sage, wovor denn?
Nee, ich habe ja Haube gesagt. Mit Sicherheit hat das ja erstmal nichts zu tun.
Nein, aber es ist wirklich so, ja, wir haben uns 2 Jahre lang, waren wir in einer Beziehung, Freund und Freundin, und dann hat mir mein Mann tatsächlich, also mein jetziger Mann tatsächlich, beim Gulaschkochen den ersten Heiratsantrag gemacht. Im Nachgang sagt er natürlich, nein, ich wollte mir nur die Schuhe zubinden und bin deswegen vor dir auf die Knie gegangen. Okay. Aber es war sozusagen der erste fast offizieller Antrag, und der wurde dann später in Kühlungsborn beim Sonnenuntergang nachgeholt. Und dann haben wir uns im Erzgebirge trauen lassen, weil mein Mann nämlich ehemaliger Biathlet ist oder war und natürlich eine ganz besondere Beziehung zum Erzgebirge hat. Und er sagte, wenn wir schon in Kühlungsborn die Verlobung gefeiert haben, dann doch bitte die Heirat im Schloss von Schwarzenberg.
Ja. Wunderbar.
Herrliche Bilder. Mit 2 Hochzeitskleidern. Wie ist es denn dazu gekommen? Das interessiert mich als Frau jetzt.
Ja, nee, ich bin jetzt raus an der Stelle.
Oh Gott, ja. Ja, das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Also, man will ja, wenn man heiratet, eine Prinzessin sein. Ja. Einmal im Leben eine Prinzessin. So richtig mit langem Schleier und toller Brautfrisur. Und ich hatte gemeinsam mit meiner Schwiegermama schon mal so im Internet recherchiert und haben uns auf ein Brautkleid beide geeinigt so. Und das haben wir dann per Online bestellt und hatten noch genügend Zeit, falls es doch nicht so richtig passt, es noch von der Schneiderin maßschneidern zu lassen. Also dann so auf meine Figur. Und dann kam aber Uwe Herrmann, ist ja der große Brautmodepapst aus Dresden. Genau. Der ja dort das weiße Gewölbe hat, bei einer Charity-Veranstaltung sagte, wenn du heiratest, dann musst du ein Kleid von mir tragen. Nun war ich natürlich in einer Bredouille. Nun hatten wir schon ein Kleid bestellt. Es war sozusagen auf dem Weg zu mir. Ich hatte es noch nicht ausgepackt und hatte aber Uwe Herrmann versprochen, okay, dann ziehe ich ein Kleid von dir an. Nun waren wir also an einem Samstag mit Freunden in Dresden. Mein Mann war mit dabei und haben uns dann gefühlt aus 100 Brautkleidern, ich war danach wirklich fix und foxy, ein Kleid ausgesucht, wo ich dachte, das kann ich auch danach nochmal tragen. Weil ich finde es so schade, dass man so viel Geld für ja. Outfit ausgibt und das 4 Stunden trägt und danach wandert es im Kleider Sack und das Bett. Und man zieht es nie wieder an.
Da denke ich sofort an meins, was seit 8 Jahren im Kleiderschrank hängt.
Genau, also ich wollte ein Kleid haben, das man eventuell dann noch verändern kann und ich dann nochmal auf der Bühne zum Beispiel trage oder für einen guten Zweck versteigere. Gut, okay, also, und aber zu diesem Termin mit Uwe Herrmann und dem Aussuchen des Brautkleides kam mein Mann mit. Wir hatten uns dann auf ein Kleid geeinigt und im Anschluss sagte dann meine beste Freundin, bist du verrückt? Es bringt totales Unglück, wenn der Mann vor der Eheschließung das Brautkleid sieht. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, also diesmal willst du wirklich alles richtig machen? Und habe zu meiner Schwiegermama gesagt, du, wir müssen irgendwie jetzt den goldenen Mittelweg finden. Er kennt das Kleid, aber wir haben ja noch das andere. Und deswegen haben wir dann beim offiziellen Ja-Sagen das Kleid getragen oder ich habe das Kleid getragen, was er noch nicht kannte und habe mich dann zum Kaffeetrinken umgezogen. Und deswegen, es ist alles gut gegangen.
Okay. Ja, hochinteressant.
Für Männer nicht so wirklich, aber für Frauen ja.
Ja, das ist
also die Stelle mit dem Kleid hat irgendwo versteckt, liegt mit dem Hochzeitskleid oder so, die kennt natürlich jeder. Also das ist klar, man gibt so viel Geld aus und hat das Kleid rumzulegen. So gesehen kommt die praktische Vicky wieder durch.
Muss
ja auch irgendwie auch sein. Muss ja weitergehen auch.
Richtig. Und jetzt habe ich 2 Brautkleider und wenn jemand Interesse hat und sagt, ich heirate und die meine Figur, also 38, 36, bitte, kann sich gerne bei mir melden. Ja. Wir können eine Anprobe machen.
Machen wir gerne. Wir können auch im Anschluss an unser Gespräch, was wir eigentlich vorhatten, auch noch mal ein paar Dinge aufzählen, die weg müssen, weil ihr jetzt einen gemeinsamen Haushalt habt. Vielleicht sind ein paar Sachen doppelt.
Ja,
Zeitungsinserat 2.0.
Ja, genau. Doch gerne. Also wir hätten zum Beispiel Bügeleisen ohne Ende. Wir hätten Bügelbretter. Gerne können Sie sich bei mir melden.
Sag nicht, dass man euch zur Hochzeit solche Sachen geschenkt hat.
Doch.
Nee,
oh,
oder?
Echt? Ja.
Sag mal, wie kann man denn?
Nein, das waren aber so kleine Gaggeschenke. Ja. Also ich hatte extra vorher gesagt, bitte investiert, weiß ich nicht, in irgendwas anderes. Aber
irgendwann im Leben hat man doch einen Hausstand zusammen und dann schenkt man doch Geld.
Ja, wir haben alles doppelt. Okay. Mehrfach. Also ihr könnt euch gerne bei mir melden, gebe ab.
Schöpfe kurz aus meiner Erinnerung und sage mir, okay, dann seid ihr für die nächste Trennung gut vorbereitet. Beim Teilen kriegt jeder was von. Und muss nichts kaputt gemacht werden.
Jetzt hat sie erstmal einen Neuanfang gemacht.
So. Ich möchte mich überhaupt nicht trennen. Wie oft warst du denn verheiratet, lieber Jürgen?
Essen ist das hier nicht unser Thema, 2., 3 Mal. Und andere Geschichte.
Neuanfang. Wir wollen auch über Neuanfang reden heute.
Genau, ja.
Und zwar im Fernsehen der DDR.
Ja,
ganz speziell 1199, was ein, glaube ich, krasser Neuanfang war.
Ja. Du hast so viel gemacht in deinem Leben. Wir werden das ein oder andere Thema heute noch schneiden müssen. Unbedingt. Wir müssen darüber reden. Weil du bist ja nicht nur 1199. Aber es ist so. So ein Bam, wo man in die Karriere reingeht, das bleibt einem ja ewig. Und da wird man auch ständig mit in Verbindung gebracht.
Das stimmt. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich damals 1199 moderieren konnte, aber ich kam schon aus dem Fernsehen. Also ich bin ja in einer Familie aufgewachsen, die mit Film und Fernsehen eigentlich nur zu tun hatten, Film, Fernsehen, Theater. Mhm. Mein Vater war in der Volksbühne Berlin, Szenenbildner. Mein Opa zum Beispiel, da finde ich immer so ganz süß, zu Weihnachten, hat 3 Haselnüsse für Aschenbrödel produziert. Also Produktion Heinz Herrmann. Und ich kann mich zum Beispiel damals noch erinnern, als ich ganz klein war, sind wir nach Moritzburg gefahren, weil diese Szene gedreht werden sollte, wie sie, also Aschenbrödel, auf dem Pferd, auf diesem weißen Pferd da über die Schneelandschaft reitet und da war ich mit dabei. Also mein Großvater hat mich mitgenommen.
Und zwar kein Schnee da.
Nee, doch, war wirklich Schnee da. Also in dem Moment hatten die da wirklich Schnee. Und damit habe ich also angefangen und habe dann später noch Klick moderiert. Das war ein Jugendmagazin. Habe da aber auch hinter den Kulissen schon gearbeitet, weil ich wollte ja unbedingt Regie studieren und wollte später mal Regisseurin werden. Also weniger Moderatorin, sondern eigentlich mehr Filme drehen.
Also du wolltest eigentlich hinter der Kamera arbeiten?
Ich wollte eigentlich immer, und nun war ich aber da und dachte, okay, wenn du schon mal davor stehst, dann ist ja vielleicht der Einstieg, um etwas Vernünftiges zu lernen, was hinter der Kamera funktioniert, einfacher. Und so habe ich immer auf beiden Füßen gestanden. Also ich habe nicht nur vor der Kamera gestanden, sondern habe dann später auch Regie gemacht, habe eigene Filme produziert und damit bin ich sozusagen ins Fernsehen-Metier hineingewachsen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, da bin ich nachts mit diesen, da gab's noch 1-Zoll-Bänder zum Überspiel, also heutzutage hast du Chipkarten, damals hast du schwere 1-Zoll-Bänder gehabt, durch Berlin-Adlershof gewackelt, war irgendwie 2 Uhr morgens, weil wir mussten ins Umspiel gehen. Und da kam mir der Regisseur entgegen von 1199, also der schon gesetzt war im Team, und der sagt, du bist übrigens auch dabei. Und ich go, oh nee, oder? Rote Socken Fernsehen, lass mich doch lieber in der alten Redaktion. Ich habe hier so viel Spaß. Ja. Ich fange jetzt an, schon als Produktionsassistentin zu arbeiten. Oh, ich will da nicht hin. Und 1199, oh, da müssen wir mit FJ-Bluse sitzen. Nein, nein, nein. Mhm. Und er, wart mal ab. Wir machen nächste Woche ist große Pressekonferenz. Du kriegst morgen dann noch die offizielle praktisch Arbeitsanweisung, weil ich war ja fest angestellt.
Ach so,
waren ja nicht frei und musste ja dann.
Ihr wurdet nicht gefragt.
Nö, das war von oben, kam praktisch der Befehl, die und die Redakteure arbeiten bei 1199, der und der Regisseur ist dabei, das wird der Chefregisseur, die und die Kameramänner werden von den anderen Redaktionen sozusagen abgezwackt und müssen dann im Team arbeiten.
Ganz kurz, um es einzuordnen, das war im Jahre 1989.
89, genau.
Also schon im Wendejahr.
Im Wendejahr, genau.
Aber noch unter den, in Anführungsstrichen, normalen Bedingungen. So.
Unter den normalen Bedingungen. Okay. Und damals Margot Honecker, also die Ehefrau von Erich, wollte ja ein Jugendfernsehen etablieren, das uns ein bisschen so einen West-Touch hat, so einen westlichen Hauch, damit die jungen Leute nicht mehr so in den Westen gucken, sondern hier eben auch irgendwie ein Jugendmagazin finden.
Letzte verzweifelte Versuche.
Genau, letzte verzweifelte Versuche. Mhm. Und deshalb gab es eben sozusagen die Order, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell ein Jugendfernsehen etablieren.
Ja, ja.
Und deswegen wurden wir nicht gefragt, sondern es kam von oben.
Okay.
Und dann fanden wir uns alle in so einer Redaktionssitzung wieder. Wir waren 70 Leute. Also wir sagen mal, die besten Kader wurden aus allen Redaktionen abgezogen und in diesen Pool gesteckt. Und dann bist du da in die Betriebskantine gekommen und denkst, ey, cool. Ey, hallo, so schlecht ist es nicht. Guck mal, da ist der Regisseur, der Top-Videos dreht. Da ist der Kameramann, der wirklich the best ist. Und dann dachtest du, naja, gut. Also du kannst dich eh nicht wehren. Also musst du hier irgendwie mitmachen. Und dadurch, dass es aber gute Leute waren, die auch ein bisschen zumindest systemkritisch auch zwischen den Zeilen immer gearbeitet haben, hat sich das so eine Eigendynamik entwickelt. Die haben gesagt, okay, wenn wir hier schon arbeiten müssen, dann stellen wir aber die und die Bedingungen. Die Moderatoren gehen nicht mit FDJ-Bluse in die erste Sendung, sondern wir machen es schrill und schräg. Die ziehen Neonfarben an, wir brauchen dann ein paar Devisen, damit wir tolle Technik kaufen können. Also da wurde richtig Westkohle locker gemacht. Wir hatten ein Megastudio, ein Riesenstudio. Es war so eingeteilt in verschiedene Szenen. Also das war die News-Ecke, das war die Talk-Ecke, das war die
Interview-Ecke,
Bühne, wo Bands spielt. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir ein tolles Jugendfernsehen machen, dann brauchen wir natürlich auch die Bands aus dem Westen. Also hatten wir auf immer, ich weiß nicht, wir hatten ja alle da. Alle, Take That, ich habe mich noch erinnert, Take That, Robbie Williams, so. Und wir waren es ja so gewöhnt, wenn du eine Band angesagt hast, so, und jetzt hier für uns exklusiv Take That mit ihrem neuesten Hit, dann blieben alle Studiogäste brav sitzen, klatschten in die Hände und dann ging's los. Dann wurde praktisch die Tape eingespielt und dann konnten die da Playback singen. Bei Take That hatten wir uns so eine Jugendgruppe, Jugendclub, ja, aber die Mädels blieben nicht auf der, auf ihren Sitzen sitzen, auf ihren Plätzen, sondern sprangen auf und stürmten die Bühne. Und da hat der Robbie Williams, der ja soweit kannte, mich am Schlawittchen gepackt und mich erstmal nach hinten geschleppt zu den Securities, um uns in Sicherheit zu bringen. Das ist meine Erinnerung an Robbie Williams.
Mhm. Aber das war schon Anfang der 90er, oder? War das noch zu DDR-Zeiten?
Naja, wir waren ja in der Wendezeit.
Ja.
War ja 90 war ja, ja dann praktisch 1. September gingen wir auf Sendung und dann hatten wir schon Ultravox, wir hatten also alle möglichen tollen Bands bei uns. Und aber im Take That, und das ist meine Erinnerung an Robbie Williams.
Da bin ich gar nicht neidisch auf deine Erfahrung mit Take That, aber mit den Ärzten. Als die ihr Comeback wieder gemacht haben, war das auch bei 1199.
Richtig, richtig.
Das muss auch sehr chaotisch gewesen sein. Aber das war erst später. Wir sind ja noch voll in den Umbruchtagen.
In den Umbruchtagen, genau. So. Und dann hatten wir, wie gesagt, die erste Sendung lief über den Äther. Wir ohne FDJ-Bluse, sondern schrill und schräg, in irgendwelchen bunten Klamotten. Wir hatten Studio D, das war ein traumhaftes Studio. Und dann ging es so weiter. Und nachdem dann wir haben ja irgendwann säckeweise Zuschauerpost bekommen. Also wirklich der Postbote, der kam dann irgendwann mit so einem, ich würde mal sagen, wie heißen die Teile?
Sackkarre.
Nicht nur Sackkarre, sondern richtig so Schubkarren. Schubkarrenweise. Wir haben ja dann Gewinnspiele gemacht, haben Leute ins Studio eingeladen und die waren dann irgendwann wirklich außer Puste, weil die mussten nicht einmal in die Redaktion fahren, sondern haben vorne beim Pförtner abgelegt und dann wurde die Post zu uns in die Redaktion gefahren.
Du hast ja eigentlich erzählt, dass die Bildungsministerin, Frau Honecker, initiativ wurde, musste. Das heißt also, neben Musik, ganz klar, hat er auch politische Inhalte machen
Richtig.
Müssen. Wie hat sich das dargestellt? Kam da jemand, der gesagt hat, wir müssen jetzt die und die und die Themen, wir müssen das und das richtig klarstellen, wie auch immer, wie seid ihr da rein?
1199 hatte ja die Unterzeile Pickel, Pop und Politik, drei
PS. Ja.
Und wir hatten natürlich auch tolle Redakteure und es gab ein Interview mit Harry Tisch und da wurde der so mit Fragen bombardiert und gepiesackt.
Von euch, von den
Moderatoren? Ja, von den Moderatoren. Ich glaube, es war damals Jan Carpentier, jeder von uns hatte so eine bestimmte Richtung, für die er eingesetzt wurde und Jan hat praktisch mit Harry Tisch diesen Talk gemacht. Und der fühlte sich so provoziert, dass er sagte, wenn Sie mit meiner Arbeit nicht zufrieden sind, dann trete ich ab. Und dann sagte Jan, ja. Wann denn?
Ja.
Und also so kam so ad hoc und dann von mir aus morgen. Und es wurde dann wirklich, er musste dann abtreten. Also er stellte dann wirklich die Vertrauensfrage, diese berühmt-berüchtigte...
Ja, ja. Im Jugendfernsehen.
Im Jugendfernsehen Vertrauensfrage.
Was für eine verrückte Zeit, wenn man sich das vorstellt.
Ja. Und, also 1199 hat praktisch auch am Ende der DDR Mitschuld gehabt.
Irgendwie schon. Wir hatten ja auch zum Beispiel, wie hieß der vom Schwarzen Kanal? Eduard
von Schnitzler.
Karl Eduard von Schnitzler, der ja lustigerweise immer mit einem Reus-Reus nach Adlershof kam.
Nicht.
Doch, er erzählt, der böse Kapitalist, blub, blub, blub.
Und fährt mit einem Reus-Reus.
Und fährt, nicht nur er fuhr ja nicht sein Auto, er hatte ja einen Chauffeur. Wirklich, und dann haben wir immer gesagt, das kann doch nicht sein. Wir saßen dann, wisst ihr, bei Kartoffelsuppe und Bockwurst in der Betriebskantine und dann haben wir gesehen, wie diese Schiff da auf dem Parkplatz fuhr.
War der auch in eurer Sendung mal?
Den hatten wir auch in unserer Sendung, der wurde auch gepiesackt und auch mit verschiedenen Fragen konfrontiert, aber der hat gesagt, er macht weiter Fernsehen.
Ja.
Also der hatte keine Lust, der wollte weiter mit seinem Rolls-Royce aufs Fernsehgelände fahren und sich
dann. Und den Westen schlecht machen.
Und den Westen schlecht machen, ja. Also war schon eine lustige. Und dann noch eine schöne Geschichte, das war dann schon ein bisschen später. Harpe Kerkeling im Osterhasenkostüm. Die haben nämlich in Adlershof diesen Film gedreht. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, wo er den Osterhasen spielt. Als Azubi oder als... Ja. als
oder hat er immer Quiz, so das ganze Leben ist ein Quiz.
Ja. Das ganze Leben ist ein Quiz.
Genau,
und wir sind nur die Kandidaten.
Genau.
Und der musste in der Mittagspause, der hatte ja wirklich diese Hasenkostüme an und kam dann immer, da gibt's auch noch Fotos, die haben wir damals gemacht, wie er seinen Hasenkopf trägt, völlig verschwitzt ist und wieder in die Betriebskantine wackelt, weil bei uns gab es die beste Kartoffelsuppe mit Würstchen.
Ja.
Und sich da diesen Heinz Schenk, der hat auch noch mitgespielt.
Mhm.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, eine tolle Zeit muss das gewesen sein. Allein von dem, was letztlich... Ein Start ist zu Ende und was plötzlich alles losgeht und wen du alles triffst und was du alles machst.
Stimmt, aber das habe ich zu dieser damaligen Zeit, es war toll, aber erst so, wenn du Revue passieren lässt, dann denkst du, wow.
Ja.
Oder bei Menschen 89, wir waren ja dann das erste Mal in so einer Westsendung, wo wir denn hier Genscher getroffen haben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder auch bin ich mit Boris Becker und Günther Jauch nach Menschen 89, die wollten unbedingt mal den Osten kennenlernen. Und da haben wir gesagt, was präsentieren wir denen denn jetzt?
Ja.
Bei uns ist alles irgendwie lustig. Und die wollten unbedingt mal Trabi fahren.
Mhm.
Und dann standen wir an der Straßenkreuzung und dann haben wir ein Trabi angehalten. Und haben gesagt, Entschuldigung, wir... Boris Becker und Günther Jauch möchten gerne mal Trabi fahren. Ob du die mal eine Runde hier um Alex schaufeln kannst?
Ja.
Und dann haben die sich da hingesetzt, wir standen in einer Kreuzung und haben dann gewartet, weil wir wollten ins Operncafé. Und haben gedacht, naja, was macht man nach so einer Aufzeichnung, Menschen 89? Ja. Wir gehen einfach da mal ein bisschen tanzen. Mhm. So, wir in unserem jugendlichen Leichtsinn. Ne? Mhm. Also wir wurden auch schon erkannt, aber es war ja jetzt nicht so ein Fanauflauf. So, ich bin ein Kind von dir.
Robbie Williams-Status hattet ihr
noch? Nee, noch nicht. Nee. Jedenfalls sind die dann wieder zurückgekommen, haben ihre Trabi-Fahrt gehabt, fandet beide total cool. Du musst dir überlegen, Günther ja auch hinten auf dem Trabi, der saß zur Seite zusammengeknäuelt. Jedenfalls sind wir dann ins Operncafé. Da war ja immer Disco. Ja, scheiße. Wir kamen da rein, die Musik machte auf immer eine Pause. Wir sind an die Bar, wir hätten gern einen Cocktail. Und dann haben wir gedacht, nee, irgendwie ist jetzt komisch. Alle guckten, niemand tanzte mehr. Wir wollten ja hier ein bisschen so undercover. Ja. Und dann hat der Barkeeper gesagt, ich glaube, ich muss sie durch den Hinterausgang wieder rausbringen. So, also das war dann unser kurzer Auftritt im Operncafé. Und dann haben wir überlegt, ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ist ja hier nichts mehr los im Osten. Und dann sind wir zu Ines Krüger, meiner Kollegin auch von 1199, in die Wohnung. Und dann haben da ein bisschen gefeiert. Die hatte Gott sei Dank noch Cola Wodka. Und dann haben wir da noch ein Kaltgetränk genommen und haben uns
verabschiedet. Wenn ich mir das überlege, was das für Geschichten sind, wenn ich heute über Günther Jauch und Boris Becker schreibe.
Ich schicke dir das Foto.
Ja, bitte.
Da sitze ich allerdings mit einer Zigarette ganz vorne. Vielleicht kannst du retuschieren, weil ich muss ja...
nicht retuschiert.
Oder irgendwie ein Aufkleber rauf oder so.
Ja, aber das ist alles echt.
Das Foto, aber das schicke ich dir.
Also die Zeiten haben sich ja dann wahnsinnig geändert.
Ja.
Weil heute der eine, wer wird Millionär? Moderator und der andere, ja, dann lassen wir das. Ja,
Aber sag mal, der Sinn und Zweck eurer Sendung, wenn du das so mit Begeisterung erzählst, ist der irgendwie verloren gegangen auf dem Wege? Wie viele Jahre gab es 1199 bis 1993?
Ja, ich glaube, ich habe letztens gerade meine letzte Honorarrechnung, weil ich ja so meine Archive da immer mal wieder auf Vordermann bringe und man hat dann so viele Dokumente, wo man sagt, braucht man die, haut man die weg, gibt man die durch den Reißwolf oder hebt man sich die auf als Erinnerung. Also wir haben ja 89 haben wir begonnen. Ich war ja praktisch mit die Erste, die das Licht angemacht hat mit Ingo Dubinsky. Und später wurde dann aus 1199, wir sind vom DDR-Fernsehen zu RTL. Da gab es ja dann 1199 jeden Tag. Und dann sind wir zu Vox. Und da hieß aber dann 1199 nicht mehr so, sondern Saturday. Und war eine andere Sendung. Und die habe ich moderiert dann mit Mitri Sirin, so. Und dann war bei uns dann irgendwann das Licht aus. Also es war, ich glaube, 97. Und dann bin ich zum MDR. Nee, erst war ich bei 1A, Schamoni TV am Alexanderplatz, auch eine witzige Zeit. Und bin dann zum MDR, weil der damalige Fernsehdirektor mich für die erste und zweite José Carreras-Gala dann Vertrag genommen hat. Und dann bin ich eigentlich beim MDR geblieben.
Ja, okay. So. Jetzt haben wir einen ziemlichen Sprung gemacht, gleich mal durch deine Vita.
Ich habe auch gerade überlegt, wie wir da hingekommen sind. Der Sinn der Sendung war deine Frage. Ob der verloren
ging. 89 Start war weg, also der Zweck von 1199. So wie anfangs beschrieben wurde, den gab es ja nicht mehr. Habt ihr euch dann als investigative Journalisten verstanden? Ich erinnere mich an Beiträge in Wandlitz und all diese Geschichten.
Naja, wir haben so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Viele Fragen, die man sich noch zu DDR-Zeiten stellte, wie leben die Bonzen? Was ist in Wandlitz los? Es gab ja nicht wirklich diese offizielle Presse, sondern wir haben dann schon versucht, so ein bisschen Geschichtsbewältigung zu machen. Und ich glaube, 1199 hatte dann nach dem investigativen Journalismus und der Aufklärung und der Revolution später dann noch eine andere Aufgabe. Und zwar, wie erlebt man es als junger Mensch, wenn du auf einmal in eine völlig neue Gesellschaft rutscht? Weil meine Eltern zum Beispiel, die freuten sich alle, okay, ha, jetzt sind wir wieder vereint, aber ja, was ist denn was passiert jetzt mit uns? Und ich glaube, wir haben damals die Leute, ein bisschen junge Leute, die auf einmal völlig perspektivlos waren, wie geht's denn jetzt weiter? Also die haben wir an die Hand genommen und haben gesagt, Kinder, uns geht's genauso wie euch. Du hattest auf einmal alle Möglichkeiten. Früher durftest du nicht reisen, jetzt konntest du deine Ausbildung in Neuseeland machen. Und du warst da, man fühlte sich auf einmal völlig so lost, so Lost im Universum. Und da haben wir die Menschen ein bisschen, wir konnten ihnen Rückendeckung geben oder sagen, es geht, also kümmert euch um eine Sozialversicherung. Es ist jetzt anders. Also die, wir haben ganz andere Sozialdienstleistungen. Also ich glaube, wir haben dann die Rolle der Begleitung übernommen, sich im neuen System zurechtzufinden. Also so empfanden wir es. Also wir waren dann auf immer Ratgeber, Stütze, haben Service, solche Sachen.
Und für die Backstreet Boys gab es ja dann Oviva und MTV. Und
richtig. Wir haben dann zwar auch noch Bands im Studio gehabt, aber wir hatten dann andere Themen. Genau. Praktisch diese tagtäglichen Geschichten, die ja wegbegleitend waren.
Aber diese Wegbegleitung ging ja eben durch zwei Staaten. Ich weiß jetzt nicht, wie habt ihr das gemacht, wenn ihr da auf Sendung wolltet? Und das ist ja jeden Tag auch schon vor der Maueröffnung so viel passiert. Also speziell ab dem 40. Republikgeburtstag. Da war ja eigentlich, so war jeden Tag, wenn man morgens gekommen ist, wusste man noch bestimmt nicht, was nachmittags in die Sendung sollte.
Naja, wir waren ja eine aktuelle Sendung. Also wir haben wirklich morgens um 9.30 Uhr war Redaktionssitzung und dann gab es die Themen des Tages. Und dadurch, dass wir 70 Leute waren und nicht so eine kleine Redaktion, hatte jeder so sein Fachgebiet. Und dann sind wir wirklich rausgefahren mit einer Kamera, mit einem EB-Team zur AOK und haben gesagt, okay, was passiert jetzt? Wie ist man jetzt krankenversichert? Oder was muss man beachten? Oder wie ist es jetzt mit dem Führerschein? Also wir haben versucht, diese aktuellen Themen aufzugreifen und einfach so ein Gerüst zu liefern, wie man jetzt in diesem neuen System überhaupt klarkommt. Was verändert sich?
Aber auch noch die Zeit, wo es das neue System noch nicht gab. Ihr seid im September 89 auf Sendung gegangen. Es war ja genau diese kurze Zeitspanne der Geschichte, die so spannend war. Mhm. War da noch jemand, das hat Jürgen, glaube ich, vorhin schon mal gefragt, der gesagt hat, das dürft ihr und das dürft ihr nicht berichten in diesen letzten Tagen?
Also wir hatten einen Chefredakteur, natürlich, war der leitende Chefredakteur. Der bekam von oben seine Anweisungen und von oben hieß damals noch
ZK.
Vom ZK. Aber dadurch, dass bei denen ja auch sozusagen alles schon im Argen war und wegbröselte, verlor man sich so ein bisschen. Und der hatte nicht das Standing, also muss man wirklich sagen, wir hatten da echt Glück, dass er einfach weich wurde. Also wir haben den praktisch völlig überstimmt. Wir haben gesagt, nee, dieses Thema machen wir jetzt nicht und wir sprechen jetzt nicht so darüber und die fragen dir und wir waren live. Einmal gesagt, ist gesendet. Und die wollten natürlich dann irgendwann, oh nee, die kriegen wir jetzt nicht mehr lebendig, wir haben so einen Eigenlauf. Wollten uns natürlich dann aufzeichnen lassen und wir haben gesagt, funktioniert nicht. Wir können nicht anderthalb Stunden vorher aufzeichnen, dann wird es erst durch die Abnahme gehen und dann wird gesendet. Wir müssen es live machen. Ja. Und wir hatten so viel Glück auch in der Art und Weise der Produktion, dass man uns einfach nicht mehr sozusagen gängeln konnte. Wir haben dann wirklich Dinge gesagt, die so waren und haben natürlich immer mit einer Abmahnung gerechnet. Also ich weiß nicht, ich stand bestimmt 4 oder 5 Mal auf dem Protokoll. Also die ist nicht mehr tragbar und die ist funktioniert nicht so nach unseren Vorstellungen. Mhm. Aber dann hatte es sich schon erledigt. Ja. Dann wurden die abgesetzt und wir hatten nur noch dann war auch eine Zeit lang, nachdem wir nicht mehr diesen Chefredakteur hatten, der ja dann, dann kam ja diese Stasi-Geschichte, na, der war bei der Stadtsicherheit, dann hatte der nichts mehr zu sagen, dann wurde der erstmal geprüft, damit haben wir diesen Fischkopf verloren. Und dann hat sich's eigentlich weiter so entwickelt, ne?
Er hatte ja so gesehen, also auch jetzt in dem Alter und mit dem Journalismus, den man machen will und den Ansprüchen, die man selber hat, an sich und an sein Leben, ein Riesenglück, dass ihr einmal in dieses Team reingekommen seid, noch unter der Regie des alten Staates.
Richtig.
Und dann erlebt habt, wie das völlig aufgeweicht wurde, wie so ein Damm, völlig weggeweicht. Chefredakteur, nee, du hör mal zu, wir wollen das nicht oder so. Ja. Das wäre 2 Jahre vorher ein Unding gewesen, muss man sich vorstellen. Weil wir haben mit Wort ZK gesagt, also für alle, die das nicht einordnen, der Zentralkomitee der führenden Partei.
Ja.
Da kam ja auch die Kulturpolitik und im Fernsehen. Fernsehen war ja Propagandamedium, weiter nicht. Und ihr seid da rein, es weichte sich alles auf und ihr wart clevere, junge Leute mit Elan, Intelligenz und den Möglichkeiten. Und ihr habt das genutzt. So verstehe ich es. Und habt Stück für Stück, immer wenn was weicher wurde, bam, wart ihr sofort drin.
Oder? Deswegen finde ich ja Teamwork so cool. Ja. Weil du kannst alleine schon etwas erreichen. Hm. Aber wenn du im Team arbeitest und wirklich auch wie so ein, ja, ineinander greifst, wie so ein Zahnrad, wie so eine Schweizer Uhr, sage ich immer, so alle kleine Zahnrad große Zahnrad und gemeinsam bewegst du etwas, dann bist du wirklich, dann kannst du die größten Herausforderungen meistern und die größten Hindernisse. Also das war immer so mein Leitmotiv. Und was ich noch dazu gelernt habe, so ganz persönlich für mich, egal wie schlimm die Situation ist, am Ende zeigt sich, ob es nicht vielleicht doch sogar das Beste war. Also hat sich durch mein ganzes Leben so gezogen. Am Anfang, wie kann ich mich noch erinnern, ich bin da über den, nachts über den Hof und dachte, so eine Scheiße, jetzt musst du da in dieses rote Sockenfernsehen, du hast überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Du willst weiter Videos drehen und machen. Und das war das Beste. Das Beste für mein Leben. Und deswegen sollte man auch vielleicht gerade so in Situationen im alltäglichen Leben sagen, Mensch, warum passiert mir das? Wart ab. Vielleicht ist es das Beste, was daraus sich für dich entwickelt.
Naja, wir kommen jetzt ein bisschen auch so in den Bereich Applaus, Lebensmenschenerfahrung.
Applaus, ja.
Aber wenn du das mit dem Team, ja, aber man muss auch sagen, da hat auch das Umfeld gestimmt und sich entwickelt.
Ja, ja.
Also, weil in der Seefahrt nennt man sowas Meuterei.
Stimmt.
Weißt du, da muss man
wir waren kurz vorm Galgen.
Nee. Da muss man gucken, hat es jetzt wirklich Sinn, wenn das Team jetzt hier geschlossen irgendwie sich durch... Wir haben es ja erlebt, Leipzig, Berlin, die Demonstration, also hat ja funktioniert, als alle gesagt haben, so geht's nicht weiter oder so. Mhm. Und ihr hattet denn in eurem kleinen Rahmen und natürlich auch wunderbar genutzt, dieses Fahrwasser. Und man muss hinterher sagen, ihr habt was draus gemacht. Das ist das Coole dabei.
Stimmt.
Aber hättet ihr das nicht gemacht und hättet gesagt, wir haben jetzt hier niemanden, der uns sagt, wie wir es machen sollen. Ach je, was machen wir denn jetzt? Mhm. Bleiben wir weiter vorsichtig? Haben wir die Schere im Kopf, wie wir sie immer hatten oder so? So gesehen, der Kompliment dafür zu erkennen, hallo, hier sind Möglichkeiten, wir nutzen die jetzt.
Ja, ich denke halt auch, ihr wart alle Anfang 20, ihr wart ja auch genau in der Generation, die unzufrieden wurde zu dem Moment.
Ja.
Wir Moderatoren waren sehr jung, aber wir hatten natürlich auch alte Hasen, weil um ein gutes Fernsehen zu machen, brauchst du natürlich auch Spezialisten oder Experten. Und das war eben die Mischung, also diese jungen, schrägen, schrillen Moderatoren, aber auch sozusagen erfahrene Fernsehleute, die einfach die Schnauze voll hatten. Die gesagt haben, wenn wir jetzt die Chance haben, gutes Fernsehen zu machen, dann machen wir es. Also es war die Mixtur zwischen jung und alt und da mitten und dann zwischen frisch und wirklich erfahren. Und da macht er eigentlich so die Quintessenz aus.
Was wurde damals gesagt zu euch, als ihr den Bambi bekommen habt? Wie lautete die Lobeshymne? Steffi nickt gerade.
Ja, ich nick, weil ich wollte auch auf die Situation raus, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass diese Bambi-Verleihung für dich nicht nur positiv war, sondern auch mit ein bisschen traurigen Gefühlen verbunden.
Naja, ich bin ja damals mit unserem Chefredakteur hingeflogen nach München. Also wir waren zu dritt. Chefredakteur, aber aus unseren eigenen Reihen, nicht der uns vorgesetzt wurde, der Chefregisseur und ich. Wir standen also so zu dritt da und also als junges Mädchen hast du natürlich noch eine ganz andere Idee, was ziehst du denn an?
Oh.
So erste Mal im Westen kriegst du so einen Preis fürs Team überreicht. Wieso? Und dann bin ich mit meiner Mutter da irgendwie durch West-Berlin und ich hatte so null Ahnung. Ich wollte eigentlich am liebsten eine Hoodie und Turnschuhe und sie sagt, nein, das ist eine Festveranstaltung, Kind, du kannst, da musst du dich ein bisschen hübscher machen. Jedenfalls sind wir da hin und irgendwie war das ganz komisch. Also dann wurdest du vom Flughafen in einer Limousine abgeholt. Ich dachte, ups, das ist ja ein Riesenauto.
Weil die von Schnitzer war ja frei.
Ja, genau. Nee, war damals kein Rolls-Royce, war irgendeine andere Marke. Wir wollen keine Werbung machen. So, und dann hatten wir irgendwie 300 D-Mark als Taschengeld. Die lagen dann auf dem Hotelzimmer.
Oh, wie gönnerhaft.
Ja.
Ihr Schätzchen, hast du mal 300
D-Mark. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie teile ich das denn jetzt durch unsere Leute? So, und hab dann,
ach, für alle?
Nein, ich hatte dann 300 D-Mark. Aber ich war natürlich, weil ich bin ja ein Kind des Teamsports. Mhm. Und dachte, wie kriegst du denn jetzt 300 Euro durch alle geteilt? Und dann hatte mir Michael Becker damals gesagt, nein, es ist wirklich nur für dich. Ich habe auch 300 bekommen. So, und da dachte ich, na gut, dann... Ja, und dann war diese Preisverleihung... Und
wie seid ihr da aufgenommen worden? Wart ihr da die Exoten? Oh, die drei aus dem Osten, die kriegen heute auch ein Bambi.
Ja, wir waren... Mhm. Also wir wurden schon... freundlich begrüßt, aber trotzdem irgendwie, naja, So, die kleinen doofen Ossis. Jetzt hier. Es war komisch. Ich fühlte mich irgendwie da nicht so richtig zu Hause.
Wer hat die Laudatio gesprochen?
Doch, das war nicht Steinmeier. Nee, das war. Das war ja der Außendings. Ich weiß es nicht. Ich habe zu Hause eine Aufzeichnung. Muss ich euch dazu. Auf jeden Fall war es sehr wichtig.
Die Frage anders. Weißt du noch, worauf in der Laudatio Wert gelegt wurde? Was die Gründe waren, warum man euch diese Auszeichnung gegeben hat?
Die Gründe für die Überreichung des Bambis war unsere Reportage über Wandlitz. Dass wir praktisch so frech waren. Es war ja auch wirklich eine krasse Situation. Also die Hintergründe waren, Jan Carpentier saß morgens in der Redaktion und alle sagten, hey, wie sieht's eigentlich in Wandlitz aus? Und da sagte er, na, ich fahr mal hin. Dann hat er sich einen Barkasse genommen, so hießen ja damals unsere Produktionsautos, so ein lautes Barkasse, ist er mit dem Kameramann und da waren stand auch noch, also, ach so, und dann sind die da vorgefahren, das Tor war zu, ein Wachposten stand davor und da hat er gesagt, wir möchten mal gucken. Und er, ja, sie dürfen hier nicht rein. Und das haben wir ja alles aufgezeichnet. Der Kameramann hat ja draufgehalten. So wie man heutzutage auch Fernsehen macht. Und da sagt er, nö, wir haben hier die Erlaubnis. Und hat irgendwann hingestellt, wahrscheinlich die Mittagskarte von der Betriebskantine. Und er war völlig überfordert, weil die wussten ja auch nicht mehr, woran sollen sie sich jetzt halten. Ja, ja. Und dann hat er das Tor aufgemacht und ist Jan mit der Barkasse erstmal durchgefahren.
Viele
und dann
werden sich an die Bilder erinnern.
Dann sagte Jan so, jetzt sind wir erstmal drin. Und dann, und statt den goldenen Armaturen im Bad, was sich die Leute dann immer so ausgedacht haben, war ja nicht. Ich meine, die lebten schon gut und die hatten sicherlich auch öfter mal eine Banane in ihrem kleinen Tante-Emma-Laden, aber es war ja jetzt nicht so, wie man sich das immer vorstellte. Und dadurch und durch diese Reportage haben wir eigentlich, es war praktisch ja der Anlass, warum wir den Bambi bekamen, für unsere Berichterstattung.
Also ich kann mich an die Bilder auch noch erinnern und ich weiß, dass dein Kollege da immer gespannt hat und hat gesagt, er will nicht so Boulevard-Desk draufhalten, wir sind hier nicht zum Urteilen, wir wollen es nur mal zeigen. Mhm. Also es war euch schon auch wichtig, dass so ein bisschen dieses Reißerische nicht mitgeht.
So waren wir auch nicht wirklich drauf, ne? Also wir wollten Dinge zeigen, so wie sie sind und nicht selbst noch eine Wertung dazugeben, sondern wirklich zeigen, so ist es und nicht.
Naja, aber letztlich war es das denn doch. Also komm, ich habe grohe Handwaschbeckengarnituren und der überraschte Reporter, dass alles gefliest ist in dem Bad und Schallwände und so. Das war schon so ein bisschen so.
Das waren
aber
die anderen.
Ordnung.
Echt?
Ja, ich was ist jetzt los? Aber wir müssen das im Kontext der Zeit sehen, da habt ihr völlig recht. Wenn ihr mich jetzt beide strafend anseht, wenn ich so was sage. Nee, aber ist so. Man muss es im Kontext der Zeit sehen. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass wir noch ein Dreivierteljahr vorher uns eine Ausrede überlegt haben, weil wir diesmal nicht beim Republikgeburtstag davor mitmarschieren wollten oder so, dann ist das natürlich völlig anders einzuordnen.
Ich meine, heute würde man sagen, der wollte halt Einschaltquote, aber darauf habt ihr damals ja auch nicht geachtet.
Ich glaube, das war auch kein Maßstab für euch, oder?
Quote? Also damals wussten wir überhaupt nicht, was Einschaltquote ist, sondern wir haben ein Programm gemacht und haben ja nur anhand der Zuschauerreaktionen, der großen Säcke von Zuschauerpost gemerkt, wie sehr wir angenommen werden und wie sehr wir auch den Nerv der Zuschauer treffen.
Hattest du damals, als es dein Kollege Jan wiedergekommen ist, oder hattet ihr als Team da schon das Gefühl, da haben wir jetzt was ganz Besonderes eingefangen?
Nein, gar nicht. Wir waren in Wandlitz und haben mal da mal hinter die Kulissen schauen dürfen. Es gab so viele Mythen über Wandlitz, dass die Hirsche an die Bäume gebunden wurden, damit der Honecker, leidenschaftlicher Jäger war, aber nicht mehr so richtig gucken konnte, da wirklich auch mal einen Treffer hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab so viele Geschichten, weil niemand wirklich vor Ort sein durfte. War ja das heilige Land. Das wurde ja.
Das ist dein Podcast heute, Vicky.
Ach so.
Aber das ist die Stelle. Ich bin zum Vorsitzenden der Unterhaltung vom DDR-Fernsehen bestellt worden. Und da wurde mir dann unterbreitet, also man möchte gerne in Wandlitz, dass ich dort auftrete und moderiere an einem Nachmittag mal zum Tee. Wie jetzt? Naja, lange, kurz das ab, lange Rede, kurzer Sinn. Ein sehr, sehr guter, noch heute moderierender Freund von mir und ich. Wir waren damals gerade sehr angesagt. Man hat uns auch mit dem schwarzen Auto abgeholt zu Hause. Dann hat man uns durch genau diese Tor gefahren in Wandlitz, direkt an das Kulturhaus hinten ran, durch die kalte Küche, in den Saal. Da bist du natürlich erstmal mit einem ganz beschissenen Gefühl rein und dachtest, ach je, wen siehst du denn hier alle? Da waren eine Menge Leute und keins von den bekannten Gesichtern mit den langen Titeln, überhaupt nicht. Aber Familie oder so. Und dann haben wir ein Programm gemacht, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, ich weiß nicht, ob er möchte, dass ich das sage, hat ein paar Lieder gesungen, eins davon hieß Erna kommt, alle haben mitgeklatscht und ich habe ein paar Sachen erzählt und dann war gut und dann sind wir wieder in das schwarze Auto und wieder weggefahren und haben auch keine Hirsche gesehen, die an den Runden waren, also überhaupt gar nichts, also langweilig hochsechs. Und dann kam dieses Ding da von euch und so und
ja, im Kontext, ich finde aber, wenn man heutzutage in den Medien unterwegs ist, wie wir drei, ja, finde ich, ist die Stelle, wo Kurt Hager kommt und in die Kamera sagt, was er wirklich denkt, die ist für mich heute immer noch so, das kann er doch nicht machen, das wird gesendet, was die Presse da draus macht. Er sagt für unsere Hörerinnen und Hörer auf die Frage hin, wie es sich dort lebt, ja, er hat schon in vielen Internierungslagern gesessen in seinem Leben und das ist halt hier eins, wo es Bananen gibt oder so ähnlich. Ich kann es nicht 100% wiedergeben, aber heutzutage stellt euch den Aufschrei vor bei Twitter, bei Instagram. Aber das ist irgendwie für mich auch das Zeichen dieser Zeit. Da war ja kein Maßstab mehr da.
Stimmt. Ja, und kannst du mal sehen, wenn er das so sagt, der hat er so empfunden. Weil die haben sich ihr eigenes Internierungslager geschaffen. Und wie schön auch die Bäume da drin gepflegt waren und der Rasen. Scheißegal, ein Internierung ist ja kein Leben, will man ja nicht. Jetzt haben wir doch ganz schön viel über Wandlitz gesprochen.
Oh, ja.
Aber das ist Fernsehgeschichte. Und Vicky, du bist
immer noch damit in Verbindung.
Ich beneide dich. Ich habe selber auch ganz viel Glück gehabt und eine tolle Zeit
erlebt. Ich wollte doch gerade sagen, du warst immer mein Vorbild.
Ah, nee, jetzt.
Nee, wirklich.
Nein, nehme ich mich mal zurück.
Nein. Also Jürgen war für mich also der Moderator. Also nicht des Ostens, sondern generell. Jürgen hat es geschafft, wirklich auf den Punkt Sachen zu bringen. Er war oder ist immer, also es ist sozusagen nicht wahr, ist, wird, sondern er ist unterhaltsam, er ist eloquent, er trifft immer trifft die Worte. Es ist sensationell, also ob er jetzt im Polit-Talk ist oder auf der Unterhaltungsbühne, für mich war Jürgen immer mein Vorbild.
Also für mich ist dieser Podcast einer der erfolgreichsten, das jetzt schon. Nee, aber vielen Dank, Vicky, Dankeschön. Danke.
Nicht nur die eine tolle Radiostimme, also ich mag ja deine Stimme, weil die geht ans Herz. Die geht mitten rein, sondern eben, ja, auch die Programme, die du gemacht hast, auch mit hier Erna kommt, unserem allseits beliebten Lippi. Ich kann mich erinnern, da sind wir irgendwo mal gemeinsam hingefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du gefahren bist oder Lippi und ich saß auf der Rückbank zwischen euch. Ich weiß nicht, war da vielleicht 16 oder 17 und wir sind irgendwo zu einer Mucke gefahren. Und ich habe gesagt, ich sitze hier mit den Kühnchen der Unterhaltungsbranche. Wie geil ist das denn? Mit den beiden Koryphäen. Ich war total happy. Also das ist zum Beispiel auch noch, ich weiß nicht, ich glaube Lippi ist gefahren und du hast daneben gesessen. Und ich saß hinten so wie die Tochter, weißt du, so. Und hab dann da so geguckt und dachte, ey, wie toll.
Musst du gewesen sein, Lippi lässt niemanden fahren.
Ja, dann hat Lippi, genau. Und ja, also wir hatten so viel Spaß während der Autofahrt, war Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir sind irgendwo zu einer Veranstaltung. Ja.
Aber um auf das, was wir da auch gemacht haben, nochmal zurückzukommen, es gehört ja auch immer Glück im Leben dazu, im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle zu sein. Natürlich muss man dann auch sich einbringen, man muss einen Plan haben, man muss machen. Ohne machen geht nicht, hast du völlig recht. Aber das war doch für dich auch so ein Glücksfall, also, wie du sagst, für mich ja auch, also durch diese Wende, sich beruflich neu zu orientieren, auszuprobieren. Ich habe mich damals entschieden, lass das Fernsehen sein, mach privates Radio, ein völlig neues Metier, was nie denkbar gewesen wäre zu Ostzeiten. Und du hast einen Journalismus gemacht, eine Arbeit, du hast ja auch hinter den Kulissen studiert, wie man es macht. Das muss doch für dich auch ein Füllhorn der Erfahrung gewesen sein.
Es war ein Füllhorn der Erfahrung, aber das hat sich erst später herauskristallisiert, weil wenn du im Schaffen bist, im Machen, dann hast du keine Zeit nachzudenken, sondern dann bist du dabei. So, denn dann freust du dich über die Reportagen, die du machen kannst, über die Sendung, die du moderieren darfst. Ich kann mich zum Beispiel dann an eine Sendung erinnern, José Carreras, eine Spendengala in der Messehalle vor 6.000 Leuten. So, und José in Spanisch. Ich hatte damals noch Englisch und ich konnte mit Russisch punkten, aber nicht mit Spanisch. Ja, ja. So. Und das hieß, die erste Sendung hieß einmal um die ganze Welt und da kann ich mich noch erinnern, Udo Jürgens am Klavier. So, und dachte, wie geil ist das denn? So, ne? Und Montserrat Caballé, dann in der zweiten Sendung sind die Lichter angezündet, wiederum in der Messehalle, wieder 6000 Leute. Ich hatte so ein Lampenfieber, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also ich war gewöhnt, live zu moderieren. Aber wenn du dann rauskommst auf die Bühne und du sitzt in da 6000 Leute, wo du sagst, alter Falter, ich brauchte denn jemanden, der, an dem ich mich orientieren kann. So, weil die Kameras auch so weit weg standen. Ich hatte dann das Gefühl, ich muss ganz laut sprechen, damit die mich da alle verstehen. Mhm. Also das war auch eine Erfahrung, dass du deine Ruhestimme ruhig, weil der Tonmann macht die Lautstärke und nicht du. Also war ganz furchtbar. Und dann José, der ja auch eine sehr große Künstlerpersönlichkeit ist, ist jetzt auch nicht so einfach als Moderationskollege. Mhm. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Unordnung auf der Bühne. Und der nahm dann nach jeder Moderation, nahm der seine Moderationskarte und schmiss die nach hinten. Und was macht die kleine Hermann nach der Sendung? Dann bin ich erstmal hinter die, Couch gekrabbelt und habe gedacht, Mensch, meine armen Kollegen von der Bühne, die müssen ja den ersten Papierkram wieder einsammeln und habe diese Zettel, seine Moderationskarten ganz ordentlich fein zusammen. Und habe gedacht, ach nee, das schmeißt du nicht weg. Du behältst und hab die jetzt noch in einem Ordner. Also wie könnte dir jetzt noch die Moderation von der ersten Carrera-Skala in Spanisch erzählen, ohne zu wissen, jetzt haben wir ja den Google Translator. Aber so, also ja, so, solche Sachen, aber die sind dann erst im Nachhinein, wo du sagst, wow. Mhm. Ne?
Ja, ja.
Oder Helmut Schmidt mal kennenzulernen, mit dem man eine Zigarette zu rauchen.
Wollte ich gerade sagen, eine Zigarette geraucht.
Na klar, haben wir eine Zigarette geraucht. So, oder solche Sachen, ne? Wo du sagst, ja, da eigentlich wollte ich ja in meinem Leben Tierärztin werden. Ja. Ich wollte einen ganz anderen Beruf einschlagen. Und dann sagt aber mein Vater, aber Vicky, du kannst doch kein Blut sehen. Ich sage, Papa, du hast recht. Die kommen ja auch mal, die bluten ja auch. Nee, also Tierärztin ist dann auch nicht meins. Ja. So, also ich bin jetzt im internationalen Tierschutz. So. Ja, also wenigstens so ein bisschen, also ehrenamtlich dabei. Dann dachte ich, Mensch, Kriminalistin ist auch super.
Ja.
So, ich gehe zur Polizei. Ja. Und dann sagte mein Vater wieder, da hast du aber auch mal eine Wasserleiche. Ich dachte, die sehen aber auch nicht schön aus. Und Blut hast du da auch noch. Also habe ich dann, ich hatte ganz andere Vorstellungen vor meinem Leben. Und dachte, ja, hier, ich komme aus einer Künstlerfamilie, wunderschön. Aber eigentlich, ich wollte immer was Handfestes machen. Jetzt mach
hast
ich
du auch. Du hast du hast ja auch richtig Regie.
Ja.
Und nicht aus dem Ärmel, sondern du hast das richtig gelernt.
Naja, aber vorher musste ich noch Betriebswirtin werden, weil mein Großvater sagte, ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, Kind, erst was Anständiges und dann mach hier Fluffy Wuffy. Ja,
so. Das hört man nicht zum ersten Mal.
Ja. Und ich bin heutzutage noch so glücklich, dass ich so eine ordentliche Berufsausbildung gemacht habe, weil wenn ich jetzt meine Unterlagen zum Steuerberater gebe, sagt er, Frau Herrmann, toll, mit Ihnen haben wir die wenigste Arbeit, weil alles ist kontiert, alles ist abgeheftet, andere kommen hier mit dem Schuhkarton und wir müssen extra die kleinen, also ich habe ja jetzt nicht so viel Quittung, aber ja, bei mir ist er immer glücklich und deswegen dauert es auch nicht so lange und ich bezahle auch nicht so viel Geld wie andere, wo sie erstmal aus dem Schuhkarton die Quittung sammeln müssen.
Während des Gesprächs ist jetzt schon ein paar Mal deutlich geworden, dass du eine absolute Teamplayerin bist und das hast du ja vorhin auch gesagt, war bei 1199 auch so. Das funktioniert aber nur, wenn jeder sein Ego ein bisschen zurückstellt, ne? Sprich, die Kollegendynamik. Habt ihr euch hinter den Kulissen auch gut verstanden?
Ja, doch. Also wir waren ja eine große Moderationsgruppe, sag ich mal so. Jeder hatte so sein Talent und jeder hat auch seine Spezifikation. Und wir waren ja auch immer in Duos, also Steffen Twardowski mit mir, aber wir haben auch mal getauscht, Ines Krüger mit Tommy Riedel, aber ich habe schon so, also ich musste nicht immer in erster Reihe stehen, sondern ich war glücklich in der Gruppe. Und weil es einfach mehr Spaß macht, weil man kann sich ergänzen, man kommt auf die lustigsten Ideen, du brauchst kein Drehbuch, weil wenn du alleine da stehst, musst du dir ja vorher schon irgendwie einen Plan machen. Klar, macht man sich auch als Moderationsgruppe oder als Duett, aber es ist einfach, es ergeben sich so viele witzige, spontane Sachen und ich habe es geliebt, ich habe es wirklich geliebt, dort im Team zu arbeiten und einfach Ideen zu entwickeln.
Da gab es damals bei 1199 auch keine Konkurrenz zwischen euch.
Also nicht von meiner Seite aus.
Weißt du was, Steffi?
Nee, ich weiß nur, dass der eben schon zitierte Steffen gesagt hat, wir waren alle verliebt in Vicky.
Was? Ja, süß. Ach, süß.
So.
Ja. So.
Ja, jetzt du. Und kaum 35 Jahre später heiratest du wie aus dem Nichts.
Ach ja, Steffen, ja, wir haben viele Sendungen gemeinsam gemacht. Und ich denke, das ist ein jugendlicher Leichtsinn gewesen. Also wir waren wie Brüderchen und Schwesterchen. Und es war wirklich toll. Also ich habe auch an Steffen immer so ein bisschen heraufgesehen, weil der war eben handfest, so. Der war in politischen Themen unschlagbar, Punkt auf den Punkt. Und ich war eben so, war für das Entertainment zuständig und habe eben so ein bisschen die Runde aufgelockert. Also jeder von uns hatte auch eine bestimmte Funktion durch sein Talent. Aber ja, mit dem Verliebtsein, ich finde es ja zauberhaft, ist ja noch ein kleines Kompliment, so nach 35 Jahren im Nachgang. Aber ich muss dazu erzählen, dass ich seine Frau kenne. Und die Carola, die ist wirklich Zucker, so eine tolle Powerfrau, also und da hat er schon mit ihr die richtige Wahl getroffen. Also man sagt ja, Kollegen untereinander sollen Kollegen bleiben, aus uns wäre nie ein Liebespaar geworden. Ich schätze Steffen und er ist ein toller Kollege, aber wenn man arbeitet, dann soll es bei diesem Status auch bleiben. Dann sollte man sich nicht verbundeln und verbandeln. Nicht wahr?
Aber eine Journalistin von uns dreien sucht natürlich auch die zwischenmenschlichen Themen.
Wir sind ja nicht mehr in der DDR, wo wir dann vorgeschrieben kriegen, über was man schreiben darf und was nicht. Das
ist aber
nicht
so lustig. Dass du kannst es nicht verheimlichen, dass du da in eurem Blatt natürlich auch diese Dinge.
Ja, natürlich, weil wir kriegen auch viele Leserbriefe. Und ja, dann sind doch die menschlichen Dinge ja doch immer das, was die Leute interessiert. Ja. Aber ihr habt noch Kontakt, so das Kollegenteam von damals.
Lässt nicht nach.
Nein. Also ich möchte ja nur wissen, ob sie sich noch gut verstehen heute.
Also wir haben tatsächlich keinen so intensiven Kontakt mehr, weil jeder einen anderen Lebensweg eingeschlagen hat. Mit Steffen bin ich deswegen noch verbunden, weil ich seine Frau kenne und wir gemeinsam beim RBB da ein paar Produktionen zusammen machen. Und dadurch habe ich nicht die Verbindung verloren. Und damals war es wirklich so, wir waren ein tolles Moderationsteam, aber es blieb dabei. Also wir waren wirklich sehr gut miteinander befreundet, aber mein Großvater, der mir viele tolle Ratschläge auch im Leben gegeben hat, wie zum Beispiel, du kannst nur so weit pinkeln, wie du das Beinchen nehmen kannst, also lebe nie über deine Verhältnisse, wollte er eigentlich damit sagen, und der auch gesagt hat, mach erstmal eine ordentliche Berufsausbildung, werde Betriebswirtin, damit hast du einen super Grundstein für alle Dinge dieser Welt, die du dann vielleicht mal beruflich machen möchtest, und so gab er mir auch den Rat, fange nie etwas mit einem Kollegen an.
Wir haben jetzt auch so viel heute gesprochen, natürlich über dein Karrierebeginn, über 1199, über die Entwicklung und so weiter. Ich höre schon, Tatsache, Steffi, deine Leser und Leserinnen und unsere Hörer und Hörerinnen, was macht sie denn eigentlich heute?
Genau, was ich heute mache, ja. Ich mache fast noch mehr.
Ja.
Also ich habe damals... Oh Gott, wo soll ich denn jetzt anfangen?
Das hast du gerade wieder damals gesagt.
Damals,
nein. Die Frage war ja, was machst du heute?
Genau, warte. Genau, aber sozusagen, du hast ja eine Basis und die entstand ja damals. Mhm. Also durch 1199 und all die Dinge, die ich danach gemacht habe, habe ich die beste Ausbildung meines Lebens erhalten, weil ich in viele Themen reinriechen durfte und wirklich auch ausgebildet wurde. Ich bin heute unterwegs, mache große Galen, wie sagt man, Galas oder Galas und Events.
Mhm. Auch wenn also es sich falsch anhört.
Ja,
so ist
irgendwie komisch, ne? Mache große Veranstaltungen. Mhm. Nach Corona hatten wir alle, gerade wenn du so Event Moderation machst, ja, einen totalen Zusammenbruch. Niemand mehr, kein Kulturhaus, keine Festhalle, alle haben erstmal komplett dicht gemacht. So, und da war natürlich dann gut, dass ich so lange schon im Geschäft bin, dass ich dann sofort nach Corona, wo dann wieder Veranstaltungen stattfinden konnten, anknüpfen konnte. Also ich bin sehr viel in Sachsen-Anhalt und Sachsen und Thüringen unterwegs. Ansonsten arbeite ich als Moderatorin in Hamburg und als TV-Reporterin. Da bin ich praktisch multimedialer Reporter. Ich kriege also morgens mein Thema, fahre raus, komme abends zur Sendung zurück, 18 Uhr, habe einen 5-Minuten-Beitrag bis dahin geschnitten. Also selbst auch solche Sachen, dass ich selber schneiden kann am Evid, wo alle sagen, wow,
Elvis, das ist so schwierig, habe ich alles jetzt in der Zwischenzeit gelernt. Ich bin dann Schirmherrin von der Lunte e.V., das ist eine Jugendhilfeorganisation, die sich darum kümmert, dass junge Leute, die sozusagen die Schule verlassen und ins Berufsleben starten, dass die an die Hand genommen werden. Und da sind wir gerade in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und es ist eine ziemlich schwierige Kiste, weil alle sagen, wir haben keinen Nachwuchs, wir haben Kräftemangel oder Fachkräftemangel, aber niemand nimmt junge Leute an die Hand und sagt, hey, komm hier, da kannst du eine Ausbildung machen, duales Studium, bababab. Und darum kümmere ich mich jetzt gerade so, also als Ehrenamt. Dann bin ich noch Schirmherrin der Ostsee-Stiftung. Es geht ja darum, dass wir eine Ostseeküste haben, die viele super schöne Hotspots hat, Biosphärenreservate und, dass man einfach auf Nachhaltigkeit setzt und die Leute aufmerksamer macht, wenn sie dort an diesem Strand sind, dass sie ihre, ich sag mal jetzt profan, ihre Zigarettenkippen nicht in den Sand.
Das ist
profan,
das ist mein Thema.
Okay, pass auf, dass sie ihre Zigarettenkippen nicht in den Sand stecken, weil 400 Jahre braucht dieser kleine Zigarettenstummel, um so.
Ja, und ein Kubikmeter Erde und 1000 Liter Wasser sind verseucht mit einem Zigarettenstummel.
Richtig,
die Leute stecken das in den Sand und dann spielen die Kinder da drin.
Ich finde es immer noch bemerkenswert, dass man sowas immer noch sagen muss.
Ja, musst du leider sagen. So, also solche Sachen. Ich habe also viele ehrenamtliche Tätigkeiten, bin als Schirmherrin unterwegs. Und wie gesagt, und arbeite noch für Film und Fernsehen und habe auch über die Ostseeküste eine Dokumentation damals gemacht, einen Film, eine Stunde 30 Minuten. Der wurde mit dem Alexa Award preisgekrönt, weil wir einfach dort mal diese ganzen, ich bin zu Leuten gefahren, und der Film heißt Schatzküste und den kann man sich auch angucken. So, ja.
Schön.
Ja.
Da kommt also alles zusammen, was du in deinem Leben mal angestellt hast, gemacht hast und so. Da kann man das eigentlich. Das ist ein schönes Gefühl eigentlich auch, oder? Hast du irgendwas falsch gemacht, wo du sagst, da hätte ich Fanas abbiegen müssen?
Nee.
Nicht?
Ich hätte gern noch ein Kind. So, ja. Das ist also, mein Sohn ist 23 und als er mir meine Schleppe erhalten hat, also das war schon irgendwie komisch, wo ich dachte, kannst du nicht auch noch Blumen streuen, aber dazu müsstest du ein bisschen kleiner sein. Also es ist so eine Sache, wo ich sage, ich hätte gern zwei Kinder gehabt und es hat leider nur, ich habe nur eins hingekriegt, weil dann einfach auch die Zeit und auch der Mann fehlte, also nur ein Kind zu haben und dann wieder alleinerziehend zu sein, das fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Deswegen habe ich es mir dann schon...
Ich habe gar keine Frage gestellt und es wurde freiwillig erzählt.
Ja, und auch manchmal. Und ehrlicherweise, ich sitze oft mit meinem Mann jetzt da und wir haben dieses Thema wahrscheinlich einmal in der Woche, wo wir wo wir sagen, wir führen so eine tolle Beziehung, wirklich eine... Es ist alles irgendwie. Es ist Brüderchen und Schwesterchen. Es ist verliebt. Ich kann nicht von ihm lassen. Also es ist immer noch mit diesem. Es ist jeder Tag ist so, wenn ich ihn sehe. Du hast alles richtig gemacht. Könnt jetzt schon wieder heulen, weil es so schön ist. Und er ist so verständnisvoll. Und wenn ich in Hamburg, ich bin ja immer so fast 2 bis 3 Wochen im Monat in Hamburg noch, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwie doch mal gucken, wieder mehr Richtung Berlin. Mein Arbeitsumfeld zu finden, aber es ist hier schwierig mit Fernsehen, außer TV Berlin. Aber die Kollegen versuchen eben doch ihr Bestes. Und wo wir denn sagen, was haben wir eigentlich noch für Wünsche? Wo wollen wir jetzt noch hin? Also erster Wunsch ist irgendwie aus dieser Fernbeziehung, die ja leider jetzt noch da ist, also praktisch, dass wir uns öfter sehen, dass wir wirklich ein Familienleben führen können hier in der Nähe von Berlin oder er kommt eben hoch an die Ostsee. Aber dann müsste er einen anderen Job da machen und er arbeitet hier wirklich toll. Wir sind überlegen, Kind. So, und nun sitzen wir manchmal da und sagen, wollen wir eigentlich in das, wie wir es jetzt vorfinden, hier eigentlich noch ein Kind zur Welt bringen? Wie wird's denn mal? Überall ist Krieg, keiner weiß, wie es weitergeht. Und dann hast du, er muss in den Kindergarten oder in den Kindergarten, er muss in die Schule. Wie funktioniert in 10 Jahren oder so unser Schulsystem? Wenn du in Hamburg Schulen hast, wo die Kinder in der ersten Klasse selber entscheiden können, ob sie Unterricht machen wollen, ja, nein, vielleicht. Ich sage, hallo? Du musst das so ein 6-Jährigen oder ein 6-jähriges Kind an die Hand nehmen. Und daran scheitert es gerade, weil es ist alles so nicht greifbar und nicht überschaubar. Aber wäre noch unser Wunsch gewesen.
Aber seinen Nachnamen Bötig hast du nicht angenommen.
Nee, weil es wäre so kompliziert gewesen. Also heutzutage will man ja für jedes neue Dokument ja irgendwie Unsummen haben. Und da haben wir das mal zusammengerechnet, weil du alles neu machen musst. Führerschein, Ausweis, Pass, EC-Karte. Und wir sagen, nein, wir lassen es jetzt erstmal so, weil...
Also wenn man als in dem Beruf, in dem du bist, einen Namen hat, so ganz schwer mit einem neuen Namen
auch
wieder.
Eine Marke, ne?
Ja, du hast ja die Marke. Vicky Hermann ist Vicky Hermann. Wer ist denn Vicky? Wie war der Nachname?
Bötig.
Ja, schwierig. Auch Doppelnamen dann irgendwie.
Na, wie würde er denn heißen, wenn er meinen Namen annimmt? Ja. David Hermann Bötig. Dann denkst du doch, Hermann ist richtig, sein zweiter Vorname. Ja. Und da haben wir gesagt, wir lassen es so. Mein Gott, der Postbote weiß, wo er die Post hinschicken, also wo er die einwerfen muss. Und damit ist gut.
Du hast ja schon eigentlich gesagt, so wie du so denkst über das, was so heute ist, so kurz mal ganz schnell angerissen. Mhm. Viele Menschen machen sich diese Gedanken, wo geht's hin, was soll werden, was soll ich machen? Da geht's dir, wie vielen anderen auch.
Ja.
Du stehst mitten im Leben, hast Entscheidungen getroffen. Ich würde dir wünschen, dass du weiterhin gute Entscheidungen triffst.
Dankeschön.
Und auch weiterhin das richtige Stückchen Glück dabei ist.
Und ich wünsche dir, dass niemand über deine Scheidung berichten muss.
Ja, genau.
Nö.
In dem Sinne.
Ja, es war mir ein Vergnügen.
Na, uns erst.
Uns auch.
Haben wir eigentlich noch Fragen nicht besprochen, die wir hätten besprechen müssen? Das ist nämlich übrigens eine Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Wenn ich so fasziniert, also wenn ich so im Flow bin, wo ich sage, haben wir etwas vergessen, was wir noch hätten besprechen
Garantiert
müssen?
Garantiert, gibt bestimmt sehr, sehr viel.
Okay.
Auf meiner Liste ist alles abgearbeitet und ich habe gelernt, sobald Herr Kahner anfängt zu essen, ist der Podcast rum.
Er hat nämlich schon den Keks in der Hand. Ich beiße auch gleich rein. Ich würde nur abschließend gerne noch, du hast zwischendurch irgendwann mal kurz erwähnt.
Warte mal, du musst dein Knisterpapier wegnehmen. Ich habe extra meine Glücksperlenarmband abgelegt, weil ich gemerkt habe, dass das dir so klackert.
Ja, okay, pass auf. Und da hast du irgendwann gesprochen, dass du deine alten Verträge jetzt gerade öffnest. Was war da für eine Summe drin?
Ja, das habe ich auch überlegt. Unten rechts, was stand da?
Was stand da? Na, unten rechts stand wahrscheinlich
also
Datum
damals,
und Unterschrift.
Also ich habe als hast Model 80 D-Mark bekommen.
Nee, D-Mark bestimmt nicht. Also wir reden jetzt über die Zeit von...
Na Moment, ich fange mal ein bisschen... Also 80 80 DDR-Mark.
Ja, wollte ich
Entschuldige
doch sagen.
Bitte, ja. D-Mark, ja. 80 DDR-Mark für eine Modenschau.
Ja.
Also eigentlich 100, aber 20...
Prozent Steuern.
DDR-Mark wurden abgeführt an die Sozialversicherung. Also bekam ich 80 Ostmark. Bei 11,99... 400 DDR-Mark.
Pro Sendung, pro Monat?
Pro Sendung.
Pro Sendung.
Zweimal die Woche.
Genau. Aber nur, wenn ich vor der Kamera war. Wenn ich als Aufnahmeleiterin oder Regieassistentin gearbeitet habe, waren es nur 250. War mir aber wurscht, weil ich auch gerne hinter der Kamera gearbeitet habe. Also mich war jetzt Geld nicht so der Schlüssel zum Glück, sondern... Es hat gereicht. Ich hatte nur einen Bernardiner, der war ja schön teuer, in Form von Riesenfuttersäcke. Aber die Geschichte muss ich euch noch erzählen. Pass auf, also investigatives Fernsehen. Es gibt ja leider Menschen, die mit Welpen Handel betreiben. Das hat sich ja in all diesen vielen Jahren nicht verändert. Heute noch schlimmer als damals. Und wir wollten so einen Welpenhändlerring sprengen.
Vermehrer Hunde, ja.
Ja, und da bin ich mit meinem Lieblingskameramann Tommy Falk, ich hoffe, er lebt noch, zu dieser Frau gefahren. Wir haben uns als Ehepaar ausgegeben, das Interesse hat, einen Welpen zu kaufen. Eher eine große Sporttasche, wurde die Kamera praktisch dort reingetan, die sehr schwer war damals. Ich fand ja diese Riesenkameras. Da sind wir zu dieser Frau. Und die hatte in einer Zweiraum-Neubauwohnung ein Zimmer komplett mit Fliesen und da saßen Welpen unterschiedlichster Hunderassen. Also wirklich von Mini, oh Gott, Schau bis Shizuwawa, Hatsibutsi. Und hinten in der Ecke saßen Bernardiner. Und ich hatte damals beim Dreh einen gelben Schal um. Das war irgendwie auch so herbstlich. Und da kommt dieser Bernardiner von da hinten angesprungen und beißt sich immer, weil ich mich so rübergebeugt habe, in meinen gelben Schal. Und da sagt Tommy zu mir, bist du verrückt? Weißt du, wie groß der wird? Der wird riesig. Ich sag, Tommy, ich kann doch diesen armen Bernardiner hier nicht bei diesem Mickey-Maus-Welpen sitzen lassen. Den nimmt niemand. Der wird hier verenden. Und er sagte, du weißt, wie groß der wird. Sei es mir egal, den kaufen wir jetzt so. Und dann haben wir so, und dann hatten wir aber dann auch Polizei, aber ich habe den Bernardiner dann im Auto gehabt. Und er sagt, Tommy, der wird 80 Kilo. Ich sag, scheiß drauf, na und? So, und ich wohnte aber in einer Zweiraumwohnung im Prenzlauer Berg mit Toilette in der Etage tiefer. So, und dann habe ich gedacht, oh Gott, Heinrich, der Wagen bricht so. Mein Gott, mein Vater hatte aber zum Glück im Pankow Hinterhofengarten. Und da bin ich dann immer hingefahren und dann konnte der wenigstens da so seine Hunde drehen. So bin ich damals zum ersten Hund gekommen.
Okay.
Heinrich, der Wagen bricht.
Okay. Das heißt, 200 von den 400 pro Woche sind schon für den Hund draufgekommen.
Genau. Und dann, wenn wir jetzt hier schon mal noch kurz mal eingrätschen wollen, es gibt ja, gerade weil wir über Social Media vorhin gesprochen haben, bei YouTube und TikTok, gibt's ja manchmal diese Leute, die angeblich Tieren helfen und die man liken soll und wo man spenden soll. Und ich habe, jetzt haben wir auch so einen Beitrag entwickelt, dass man bitte vorher guckt. Weil viele Tiere werden mittlerweile missbraucht. Mhm. Die werden.
Für die Klicks, ja.
Für die Klicks. Die werden in diese Situation gebracht. Und die werden betäubt. Und dann wird die zeigt, oh, wie wir kümmern uns darum und so. Und man sollte wirklich gucken, ist das nicht ein Fake-Video? Werden die Tiere nicht absichtlich in diese furchtbaren Situationen gebracht? Mit einer Mülltüte über den Kopf und irgendwie treibend auf dem Wasser und dann wird gerettet. Bitte, bitte, bitte. Das ist mein Appell als Tierschützerin an alle. Guckt euch wirklich die Videos an und entscheidet dann, ob ihr euch ein Herzchen verteilt, weil viele, die nutzen das Leid der Tiere aus, um irgendwelche Spenden zu akquirieren und oder, also ich war, oder generieren. Also ich habe, wir sind richtig, richtig entsetzt, ne, dass also das so ausgenutzt wird und genau, das ist mein Appell noch. Knack.
Beiß in den Keks.
Beiß in den Keks. Oh Gott, jetzt haben wir aber wirklich.
Ja. Tschüss sagen müssen wir noch.
Achso, sag tschüss.
Ja, tschüss sagen.
Ja.
Ja. Okay. Ja, vielen lieben Dank für das wirklich tolle Gespräch und alles Gute nochmal.
Ihr Lieben, habt herzlichen Dank.
Wir bedanken uns.
Dann werden wir uns jetzt noch einen heißen Kaffee bestellen.
Mir würde ein Keks reichen.
Noch ein Keks, genau. Krümelmonster. Jürgen Karnay.
Danke, Viktoria Herrmann.
Tschüss.